Herzlich willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik Leiderer.
Ja, also herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, das im Prinzip 100 Jahre Vergangenheit ist, gleichzeitig sehr aktuell ist. 2018, 2019 hatten wir einen Blick auf 100 Jahre Untergang des Königreichs Bayern am Ende des Ersten Weltkriegs. Und in der Zeit ist auch ein ganz markantes Messenger-Projekt gelaufen, dessen Vater wir sozusagen heute zu Gast haben, Matthias Leitner, der beim BR im Bereich digitale Entwicklung unterwegs ist und noch einiges mehr gemacht hat. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Gerne. Und wir haben Professor Jakob da, Frank Jakob, der an einer norwegischen Universität Geschichte lehrt, gleichzeitig im Raum Aschaffenburg privat wohnt und einer der Eisner-Kenner der aktuellen Zeit überhaupt ist. Und sehr schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mit mir zusammen wird Jennifer Jessen das Gespräch moderieren und leiten. Jennifer arbeitet beim Archiv an der Entwicklung eines Audioguides zur Industriegeschichte und ist in anderen digitalen Aktivitäten gut eingebunden.
Hallo.
Ja, genau. Dann fangen wir an, Matthias. Ich Eisner. Das ist ja ein Projekt, das, glaube ich, Preise gewonnen hat. Vielleicht sagst du mal so, was da so alles passiert ist. Und
ich kann ja mal beschreiben, wie es abgelaufen ist prinzipiell, genau. Oder? Denn unsere Idee war, wir wollten auf Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram, damals 2018, da war das auch noch ein bisschen eine andere Umgebung, als es jetzt der Fall ist, versuchen, einen Inhalt zu erzählen, der komplex ist, der herausfordernd ist und der mehr ist als das, was wir damals in Messenger-Diensten gesehen hatten. Da gab es viel Werbung, viel Marketing, geteilte Inhalte, aber nichts, was narrativ auch über längere Zeit funktioniert. Und wir hatten uns dann überlegt, dass wir den Anlass nehmen, 100 Jahre Freistaat Bayern, also wirklich die Einführung der Demokratie, hier über einen revolutionären Akt in Bayern 1918, 1919, und haben versucht herauszufinden, wie können wir in so einem Rahmen erzählen, sodass am Ende Nutzerinnen mit ihrem Smartphone in der Hand Messenger-Nachrichten bekommen aus der Vergangenheit und die lesen können, Originalbilder bekommen, die wir aus Archiven holen, Originaldokumente auch mit einsehen können, sodass es sie nicht nervt. Denn ein Messenger-Umfeld ist ein sehr privates Umfeld. Da schreibt normalerweise die Familie, der Partner, die Freunde. Und dann kommen wir auf einmal daher vom Bayerischen Rundfunk und wollen sozusagen in diesem Raum etwas machen. Das war so mal so die erste Überlegung. Und du hast gemeint, wir haben Preise gewonnen. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht absehbar.
Also ich fand es sehr faszinierend, einfach, dass man eine historische Person nimmt, die zu einem in einer gewissen Weise spricht. Man weiß schon, wenn man sich etwas auskennt, wie es ausgehen wird. Das gehört halt auch dazu. Und ich sage mal, aus Blick eines Archivs, auch von Museum vielleicht, ist es auch gut zu sehen gewesen, dass da eben eine Zusammenarbeit da war, auch bei einem WhatsApp-Projekt. Also zwischen Archiven, über Archivquellen und so weiter, die Informationen, also die Kolleginnen und Kollegen aus den Archiven haben sich auch eingebracht, soweit ich sehe. Und das ist einfach ermutigend in einer gewissen Weise, denn da gibt es ja immer eine Schwellenangst, soweit ich sehe.
Ja, das Projekt wäre auch ohne die nicht zustande gekommen. Also das, was wir gemacht hatten, war, wir hatten uns überlegt, wir wollen in diesem Messenger-Umfeld was erzählen. Wir haben uns eine Erzählfigur gesucht. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir Kurt Eisner selber als den Erzähler auch gesetzt hatten. Wir hatten dann einen Prototypen gebaut, der in einer Woche sehr komprimiert mal so simuliert hat, wie das aussehen könnte. Haben den getestet mit 30 Testnutzerinnen. Da waren dann schon teilweise auch Historikerinnen mit drin und Geschichtslehrerinnen. Und mit diesem Test im Rücken, quasi auch mit den Ergebnissen des Tests, die durchaus auch kritisch waren zu dem, was wir gemacht hatten, wo viel Veränderungspotenzial quasi noch drin lag, bin ich dann an Archive herangetreten und habe denen gesagt, das ist das, was wir tun wollen. Wir verantworten das als Bayerischer Rundfunk, auch Pressehoheit. Wir sind diejenigen, die das machen und aufsetzen. Wir finanzieren das auch. Das, was wir von euch brauchen, sind die originalen Assets. Archivalien und vor allem dann noch eine historische Expertise und eine Begutachtung auch dessen, was wir da tun. Weil uns, auch wenn wir uns reinlesen, sehr wahrscheinlich Fehler unterlaufen werden und die wollen wir natürlich größtmöglich ausschleifen.
Jetzt ist ja die Person Kurt Eisner, denke ich, auch eine markante, wichtige Persönlichkeit, auch genau aus dieser Umbruchzeit. Und in München arbeitet der Eisner-Biograf Bernhard Grau am Hauptstaatsarchiv. Der zweite große Eisner-Forscher sitzt im Prinzip hier im Gespräch bei uns, Frank Jakob. Frank, wenn du mal ein paar Sätze einfach nochmal zu Eisner sagst, zur Persönlichkeit, zur, ich sag mal, Wirkmächtigkeit, was sagt uns Eisner heute vielleicht noch?
Ja, Kurt Eisner ist ja monoperspektivisch gar nicht zu verstehen, weil er sehr vielfältig ist als Person und auch in seinem Schaffen. Hat also journalistisch gearbeitet, als Schriftsteller, als Dramatiker und ist dann quasi durch die revolutionären Ereignisse ins Rampenlicht der Politik geraten und ist bis heute auch umstritten. Also es ist immer die Frage, wenn man Eisner diskutiert, hat Eisner selber in der Wahrnehmung das Problem, dass er manchen zu wenig links war und anderen zu sehr links, also den Persönlichkeiten in der SPD ist er immer zu links als Teil der USPD und sagen wir mal, den echten politischen Linken ist er zu wenig links, weil er eben nicht Teil der KPD war. Und Eisner war im Prinzip ein Vertreter eines aufgeklärten Marxismus, wenn man das so sagen möchte, eines neukantianischen Marxismus, der also versucht, durch Ausbildung, Erziehung und verschiedene Aufklärungsmaßnahmen, sagen wir mal, das revolutionäre Potenzial der Bevölkerung zu erwecken. Das Problem, das Eisner natürlich hatte, dadurch, dass er in der USPD eine politische Minderheit repräsentiert hat, konnte er trotz der Tatsache, dass er provisorischer Ministerpräsident war, nicht lange auf die Zukunft des Freistaates einwirken. Und dadurch, dass er seinen Rücktritt nicht mehr selber erklären konnte, weil er am Tag des Rücktritts erschossen worden ist auf offener Straße, bleibt das Andenken auch umstritten. Also er kann sich selber nicht mehr retrospektiv äußern. Er konnte auch nach den Ereignissen nichts mehr sagen und auch die zukünftigen Ereignisse dann nicht mehr Revue passieren lassen oder reflektieren. Und von daher ist er etwas in Vergessenheit geraten. Wenn wir jetzt Personen aus der Zeit uns anschauen, dann ist Eisner eher, sagen wir mal, was das Forschungsinteresse angeht, eine Randfigur, die zwar immer mal wieder hervorgeholt wird, aber dann meistens auch nur in einer dieser vielen Perspektiven. Und mit Blick auf heute zeigt sich schon, dass die öffentliche Wahrnehmung von Politikern durchaus negative Folgen haben kann, weil im Falle von Eisner sprechen wir tatsächlich von einer Art Shitstorm am Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Und also heute würde er wahrscheinlich Hass-Tweets oder Hass-Kommentare bei Facebook bekommen oder dergleichen. Gut, Facebook ist nicht mehr so woke, aber das nenne ich jetzt einfach mal. Und Eisner hat jede Menge Drohbriefe, Schmähbriefe, wo ihm also der Tod schon mehrfach angekündigt worden ist. Ein bekanntes Zitat ist: Wir werden mit deinem Kopf Fußball spielen. Wir würden dich und deine ganze Familie umbringen, wenn wir könnten, und so weiter und so fort. Also ich sag mal, am Jargon hat sich wenig geändert, was das anbelangt. Und wie gesagt, politisch mag man Eisner bewerten, wie man will. Er war vielleicht auch ein bisschen unentschlossen, seinen Rücktritt zu erklären. Das hätte vielleicht manches verhindert, anderes einfacher gemacht. Aber in der Retrospektive bleibt er eine durchaus streitbare Person.
Und eben entscheidend für den Übergang zur Demokratie in Bayern.
Ja, also mitentscheidend.
Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Wenn man denn, jetzt nochmal letzte Frage vielleicht zu Eisner selbst, wenn man jetzt mal schauen würde, er wäre nicht ermordet worden. Also einfach mal etwas spekulieren letztlich. Wie wäre es denn weitergegangen? Man sieht, also man hat ja den Fall seines Sekretärs, also Fechenbach, der ja im Dritten Reich zu Tode gekommen ist. Die Familie ist ja, glaube ich, auch teilweise verfolgt worden. Nicht vielleicht, sondern ist verfolgt worden. Mhm. Er hätte ins Exil gemusst, mindestens.
Ja, also im Nationalsozialismus wäre er sicherlich als Jude geführt worden, obwohl Eisner selbst sich als Atheist gesehen hat. Aber durch die rassische Einordnung oder rassisch-biologische Einordnung des Nationalsozialismus wäre er definitiv jemand gewesen, der Verfolgung ausgesetzt worden wäre. Wahrscheinlich auch wegen seiner Rolle in der Räterepublik. Also wir wissen es zum Beispiel aus dem Gestapo-Archiv in Würzburg, dass es da Listen gab über diejenigen, die 1918/19 in der Revolution schon linkspolitisch beteiligt waren. Das heißt, Repressalien hätte er sicherlich erdulden müssen. Andere sind umgebracht worden, wie Erich Mühsam zum Beispiel, also auch Vertreter der Räterepublik, wobei die Frage natürlich erlaubt sein muss bei Eisner, wie hätte er sich positioniert innerhalb dieser Räterepublik? Schwer zu sagen, also Eisner wäre wahrscheinlich weniger radikal gewesen als die Vertreter der ersten und dann auch der zweiten Räterepublik und hätte versucht, hier eher ja, vermittelnd zu wirken. Das hat er ja auch in seiner Rolle während der provisorischen Regierung. Also er hat ja versucht, andere Parteien, auch die MSPD, mit einzuschließen, Bauernverbände und dergleichen. Also er wollte keine Kaderpartei, die hier avantgardistisch im leninistischen Sinn regiert, sondern er wollte eine Regierung der Vernunft, allerdings basierend auf linken Ideen, die sich zu dieser Zeit, ähnlich wie heute, keiner großen Beliebtheit erfreut haben.
Nun wurde ja schon das Thema Shitstorm angesprochen und eben auch Drohungen. Das sind Themen, die leider sehr aktuell sind, NSU 2.0 als Stichwort. Inwieweit hattet ihr denn mit Kommentaren aus der rechten Ecke zu kämpfen? Wie wart ihr da konfrontiert und wie seid ihr damit umgegangen, falls es die gegeben hat?
Da nochmal eine kurze Beschreibung quasi zum Umfeld, um die Frage beantworten zu können. Wir sind ja in Messenger-Diensten unterwegs. Das heißt, jeder, der auf uns reagiert hat, hat uns eine Nachricht geschrieben zurück. Und die haben auch nur wir gelesen. Das heißt, erstmal der Bezugsrahmen ist natürlich auch nicht so interessant für diejenigen, die trollen wollen, weil sie auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram natürlich eine wesentlich höhere Sichtbarkeit und Reichweite kriegen, als wenn in so einem Projekt einfach nur auf der anderen Seite eine Person, zwei Personen in unserem Fall diesen Tweet lesen. Das heißt, der Nährboden ist auch für so einen Vorgang eigentlich nicht da. Das ist für die nicht relevant und interessant. Wir hatten uns zwar vorbereitet, weil wir durchaus dachten, dass welche reinkommen quasi, sich anmelden, den Eisner abonnieren und dann innerhalb dieses Rahmens versuchen, auch mit uns einen Kontakt aufzubauen oder uns zu trollen. Hatten aber tatsächlich nur drei Nachrichten, die wirklich in dieses Spektrum reingefallen sind, mit klaren Ausdrücken, Beschimpfungen. Und wir hatten eine Etikette vorbereitet, Community-Management-Dokument. Auch unser Chatbot war entsprechend aufgeschlaut im Hintergrund, der dann automatisiert auch hätte antworten können. Das hat man noch nicht aktiviert zu dem Zeitpunkt. Da haben also persönlich darauf reagiert, haben den Leuten zurückgeschrieben, dass sie sich auch mit diesen Äußerungen strafbar machen und dass es dafür auch klare Handlungsanweisungen gibt, dass wir das jetzt noch nicht tun, quasi das zu melden, aber sie sollen es unterlassen. Zwei haben sich entschuldigt. Eine Person hat sich dann geoutet als Student, der einfach eine Facharbeit darüber geschrieben hat, wie Chatbots in so einem Rahmen auch kommunizieren. Und das war dann interessant zu sehen. Es war aber bei uns auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Also wir hatten die Möglichkeit auch mal diskutiert, Eisner eventuell auf Instagram zu erzählen. Eva Stories war damals schon ein Thema als Projekt, aus dem er jetzt auch dann mit Inspiration das Projekt zu Sophie Scholl geworden ist. Hatten uns aber bewusst dagegen entschieden, einerseits, weil wir Messenger-Technologie ausprobieren wollten und Social Media für uns nicht so relevant war, andererseits, weil wir auch die Gefahr gesehen haben, in einem Social-Media-Rahmen wirklich in einer Community-Management-Situation zu sein, die einfach wahnsinnig viel ackern muss und demokratische Basisarbeit dann betreiben muss in dem Fall.
Ja, richtig. Ja, also dieses Ich-bin-Sophie-Scholl-Projekt läuft ja seit 4. Mai dieses Jahres, wenn ich mich recht entsinne, auf Instagram. Und wo sind denn außer der bereits angesprochenen Unterschiede, wo sind da noch weitere zu erkennen?
Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ja. Wir haben ja jeweils eine Erzählfigur, die versucht, aus ihrem Leben heraus zu erzählen, dadurch automatisch teilfiktionalisiert ist. Das war auch ein Thema, der Herr Grau wurde ja schon angesprochen, das war unser Beistand auch mit der historischen Expertise. Da hatte ich auch ganz am Anfang mit ihm noch ein Interview geführt, das wir dann auch publiziert haben, zu dem Thema auch Verantwortung im Umgang der historischen Vermittlung mit historischen Figuren. Das haben wir auch beherzigt. Der hat auch schon darauf verwiesen, dass es ja verschiedene Zuschreibungen gibt dem Eisner, der entweder nur als Träumer, gibt ja sogar ein Buch, das so heißt, die Träumer zu der Zeit, oder nur als Künstler oder nicht als politischer Mensch quasi, der nur aus Zufall Politiker wird, dass man auch wirklich aufpassen muss, das zu reproduzieren in so einem Projekt und gleichzeitig auch immer die Mittel der Wahl quasi öffnet, also auch klar macht, was ist unsere Erzählperspektive. Das hatten wir in unseren FAQs drin und auch jedes Mal in der Kommunikation mit den Leuten sofort offensichtlich gemacht, wenn der zu ernst genommen worden ist oder dann auch Diskurse entstanden, wo wir das Gefühl hatten, da redet jetzt jemand mit einer fiktionalen Figur, so als wäre es wirklich sein Freund, seine Freundin. Also das waren große Themen und der prinzipielle Unterschied ist jetzt wirklich die Wahl der Plattform, auf der ausgespielt wird. Das ist der allergrößte Unterschied. Mit Sophie Scholl auf Instagram ist man sofort in einem öffentlichen Rahmen, da ist eine Polis, auch in seiner ganzen Vielgestaltigkeit. Dann gibt es diejenigen, die so ein Projekt feiern und gut finden, Gott sei Dank, und sagen, das ist wichtig auch für die Vermittlung, die auch einordnen können, wo Grenzen auch sind von solchen Projekten in der historischen Akkuratheit. Und dann gibt es andere, die das als Anlass nehmen, um entsprechend zu trollen oder ihre Agenda durchzusetzen. Und da wird es dann schwierig. Und ich bin froh tatsächlich, dass ich das nicht machen muss, diese Kommentare zu pflegen, das einzuordnen, da auch eine gute Gesprächskultur in dem Rahmen zu kuratieren. Und ja, ich würde sagen, das sind wirklich so die zwei großen Differenzen bei den Projekten. Kann ja noch eins sagen, wenn wir uns heute gerade mal gegenüber sitzen. Also das Gefängnistagebuch war das erste Buch, das ich tatsächlich zur Recherche gelesen habe. Und ich glaube, das hast du ja auch editiert und frisch mit herausgegeben. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns dann entschieden haben, das Projekt wirklich im Oktober starten zu lassen, zu der Zeit, als Kurt Eisner frisch aus Stadelheim entlassen wird in München, und diesen narrativen Bogen ab dort zu spannen und nicht erst zur Revolution einzusteigen. Also vielen Dank an der Stelle.
Ja, da freue ich mich natürlich, wenn es gelesen wird. Wir hatten da auch noch kritisch ediert, das heißt, wir haben alle Weglassungen, alle Streichungen und dergleichen hervorgehoben. Also wir hatten auch recht früh angefangen, ich glaube, das müsste irgendwie 2016 oder so erschienen sein. Und wir hatten ja dann auch noch weitere Quellen ediert, um einfach diese Multiperspektivität auf Eisner zu zeigen. Also der hat ja auch Dramen geschrieben im Gefängnis. Der hat teilweise sehr persönliche Texte geschrieben, welche Sorgen er so im Gefängnis hatte, also Wasserversorgung zum Beispiel. Und er war auch politisch durchaus im Bild, also hat viele Tageszeitungen sich auch ins Gefängnis bringen lassen von seiner damaligen zweiten Frau dann. Und er war da also nicht weg, aber er hat natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, also war auch lange Theaterkritiker zum Beispiel. Und das wird immer vergessen, wenn man auf Eisner reflektiert, sind es meistens so, ja, die paar Monate, in denen er politisch bedeutsam war, und davor und danach wird oft ausgeblendet. Und das war eigentlich mit ein Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, es gibt zwar eine tolle Biografie schon, aber man kann da noch mehr aufzeigen, weil das Material das auch hergibt. Und ich glaube, auch Eisner hätte es überlebt, wenn er nicht in der Politik geblieben wäre, denn er hatte viele Publikationsprojekte zu dieser Zeit auch am Laufen oder schon geplant, wo es darum ging, klassische Texte möglichst günstig einer breiten Masse von Menschen zur Verfügung zu stellen. Also das waren literarische Texte, das waren historische Texte, wobei ich sagen muss, als Historiker war er vielleicht nicht ganz so gut, aber er hat sich auch damit befasst. Und ja, solche Projekte sind einfach wichtig, weil sie die Personen auch in die Diskussion nochmal rücken, weil sie das Interesse stimulieren, unabhängig davon, wie jetzt die Darstellungsform ist, die man ja immer irgendwie kritisieren kann. Aber der Diskurs als solches ist ja schon gewinnbringend, weil der natürlich auch über die Fachwelt hinausgeht, sage ich mal. Wenn dann sich jemand hinsetzt und sagt, ah, wer ist denn das? Ist ja interessant. Und das fand ich auch gut. Das Projekt hat ja auch direkt auf weitere Literatur verwiesen. Also man konnte da auch nachfragen, gibt es irgendwas? Und dann kam eine Antwort und dann konnte man direkt da einsetzen. Und ich finde, das ist einfach auch wichtig, dass wir versuchen, verschiedene Kanäle zu bedienen. Also nicht nur das Fachbuch, was dann vielleicht gelesen wird, oder sagen wir mal, das eher publizistisch orientierte Buch, was von mehreren Menschen gelesen wird, sondern dass man hier auch einfach mal verschiedene Medienkanäle ausprobiert. Und von daher fand ich das, ich meine, 2018 war man da schon recht früh, sage ich mal, für Deutschland. Und das hat ja auch Nachahmer gefunden. Also es gab jetzt auch ein Projekt zum Krieg von 1870-71, wo man dann versucht hat, jeden Tag bestimmte Meldungen, ich glaube, das lief über Twitter,
war das, genau.
Und man versucht es jetzt auch in verschiedenen Projekten umzusetzen. Und von daher, spitze, sollte man auch weiter so angehen.
Ich wollte noch mal eins zur Einordnung auch, oder was ich auch interessant fand, ihr habt jetzt aktuelle Diskurse angesprochen, die sich auch an solchen Figuren, Sophie Scholl jetzt mal oder Kurt Eisner, den ich besser beurteilen kann, dann da wieder zeigen. Und das war für uns auch ein interessanter Punkt. Was an der Vergangenheit spiegelt eventuell Vorgänge im Jetzt wieder? Und um dann nochmal auf die Figur zu greifen, dieses Eingekeiltsein zwischen rechten konservativen Kräften und zwischen denjenigen, denen er nicht links genug war, ist ja auch eine Position, wo ich jetzt mal behaupten würde, Kurt Eisner hat sich für die damalige Zeit wirklich in der demokratischen Mitte auch mit aufgehalten, auch wenn er natürlich stärker aus dem linken Spektrum rauskam und hat dann auch Realpolitik versucht zu führen in einem revolutionären Setup. Mhm. Und dieser Shitstorm war auch nicht nur ein konzertierter Shitstorm von seinen Feinden in der demokratischen Öffentlichkeit, sondern war auch ein konzertierter Shitstorm, der über die Presseorgane damals lief. Also er ist auch wirklich in die Mangel genommen worden, wirklich von der damals fast komplett publizierenden öffentlichen nationalkonservativen Presse. Und das war eine publizistische Hetzjagd, die auf ihn eröffnet worden ist, die er leider Gottes ja auch nochmal befeuert hat durch seinen Einsatz als Whistleblower. Als er die Kriegsakten öffentlich gemacht hat und dafür eingetreten ist, zu sagen, Deutschland hat die alleinige Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, was jetzt als politischer Akt, so wurde es mir auch nochmal gesagt, in der Einordnung, nicht sonderlich schlau war in der Zeit, weil er sich damit auch stark angreifbar gemacht hat und automatisch alle Gruppen, Germanische Orden, Tudegesellschaft und so weiter, sich wirklich an seine Fersen geheftet hatten und ja auch vorher schon Attentatsversuche versucht hatten, so um Dezember rum, bis hin zu seiner Abwahl dann im Januar. Und das fand ich auch interessant. Er war ja abgewählt und er wollte diese Wahl auch akzeptieren. Er war ja dann mit Verzögerung, weil er noch ein paar Sachen durchkriegen wollte, auf dem Weg zu seiner Demissionsrede und hätte auch das demokratische Votum des Landes akzeptiert und hätte sich zurückgezogen an der Stelle und ist dann erst ermordet worden. Deshalb nochmal zu dem Punkt dieser kontrafaktischen Geschichtsschreibung. Was wäre, wenn er jetzt tatsächlich überlebt hätte? Das Interessante war auch für uns zu sehen, in diesem Reallaufzeitrahmen von 4 Monaten, wo wir tagtäglich berichtet hatten, dass es immer wieder Scharniermomente gegeben hat, die Geschichte hätte komplett anders ausgehen können. Ja. Und da reicht eine Entscheidung, ein Akt, eine Warnung. Hätte er die Akten nicht veröffentlicht, hätte er diese Position nicht vertreten, hätte er es geschafft, mühsam einzufangen und da auf einer Ebene zu agieren, wobei das, glaube ich, auch gar nicht möglich war für ihn, dann wäre ein komplett anderer Rahmen in diesem Biotop, politischen Biotop Bayern entstanden, das ja dann auch später ein Nährboden war für die Prozesse, die auf 33 führen.
Genau, gerade die nächsten Jahre danach waren ja in Bayern ziemlich deutlich genau in diese Richtung gedreht, stimmt.
Aber er hat sich auch dezidiert zur Pressefreiheit geäußert. Also es wurde ja an ihn herangetragen, weil die Kritik ja eben nicht nur aus der nationalkonservativen bis rechten Presse kam, sondern bisweilen auch von der SPD-Presse. Und er hat gesagt, unter meiner Regierung können die Zeitungen so viel Dummes und Korrektes schreiben, wie sie wollen. Er wird niemandem die freie Meinungsäußerung verbieten. Eben auch vor dem Hintergrund, dass er ja selbst sehr stark zensiert worden ist während des Ersten Weltkriegs und auch durchaus finanziell darunter sehr gelitten hat und sich dann immer teilweise mit seinem Schwiegervater in Spe gutstellen musste, um da finanziell Unterstützung zu bekommen. Und er hat da in einem Brief auch mal an seinen Schwiegervater gesagt, sicherlich, ich könnte für jede Zeitung schreiben und einfach schreiben, was man von mir erwartet und würde dafür Geld bekommen. Und er war aber nicht bereit, diesen Sprung über seine eigenen Prinzipien zu machen. Und das war eben auch als Politiker nicht. Heute würde man sagen, der ist nicht als Politiker geeignet, weil er keine politische Erfahrung hat. Der macht Fehler, sicherlich macht er die, aber die Fehler, die er gemacht hat, hat er auf Basis seiner Prinzipien gemacht. Das heißt, wenn bekannt ist, das sind die Fakten, dann muss man die Fakten so nennen und muss dann auch auf Basis dessen versuchen, die Nachkriegsordnung zu gestalten. Und er ist ja davon ausgegangen, dass man einen kompletten Bruch braucht mit dem alten System und dass man diesen Bruch eben durch die Darstellung der tatsächlichen Abläufe erreichen kann, um dann quasi bei Null anzufangen. Und das war halt eine Fehleinschätzung, weil man hat ihn dann schon als Verräter hingestellt und er hätte die deutschen Kriegsgefangenen sozusagen als Opfer den Alliierten hingeworfen und so weiter und so fort. Und er hat eben vielleicht auch ja, nicht richtig eingeschätzt, welche negativen Konsequenzen das haben könnte. Obwohl er auch an seine Frau geschrieben hat, wenn es so weitergeht, bin ich in ein paar Monaten tot. Also er war sich durchaus bewusst, dass es da diese Anti-Eisner-Stimmung gab. Aber wie gesagt, wenn er nicht da erschossen worden wäre, es ist müßig zu spekulieren, aber er wäre wahrscheinlich früher oder später dran gewesen. Also spätestens 1933, denke ich mal, wäre er irgendwo einkassiert worden.
Okay, ich würde jetzt abschließend noch mal kurz auf Aschaffenburg gehen. Wir haben ja hier eine Ausstellung gehabt, die durchaus in der Breite angenommen worden ist. War im Prinzip eine Übernahme aus München von der großen Ausstellung zu Eisner, Räterepublik, Übergangszeit, Königreich, Demokratie in Bayern. In dem Zusammenhang gab es ja auch Überlegungen, Eisner, ja, Theaterstücke oder das, was er geschrieben hat, mal hier in der Stadt bei Gelegenheit aufzuführen oder umzusetzen. Ich glaube, das wäre vielleicht noch zum Abschluss ganz interessant, wie da der Stand ist, Frank.
Also ursprünglich sollte es dieses Jahr im März aufgeführt werden, also basierend auf den Kriegsmärchen, die Eisner im Gefängnis geschrieben hat, beziehungsweise dann auf den vier Einaktern, die als Mors Immortalis, also der unsterbliche Tod, dann ediert erschienen sind. Also Eisner selber konnte es nicht mehr veröffentlichen. Und da hat Eisner also auch den Krieg, Russische Revolution und dergleichen verarbeitet. Und das konnte aber im März jetzt nicht aufgeführt werden, wegen der aktuellen Situation. Ich nehme an, dass das früher oder später nachgeholt wird. Und dann hätten wir in Aschaffenburg eine Weltpremiere, weil das Stück als solches ja noch nie aufgeführt worden ist. Und das wird sicherlich ganz spannend.
Das wäre sehr spannend, zumal die Familie teilweise, also ein Enkel wohnt hier ums Eck im Odenwald und ich glaube ein Teil auch in Nürnberg. Mhm. Also alle relativ nah waren ja auch bei der Ausstellung damals dabei. Ja, ich denke aber, wir machen jetzt mal Schluss. Es war ein sehr spannendes Thema, ein spannendes Gespräch. Es ist auch einfach wichtig zu sehen, wie Vermittlung von schwierigen, komplizierten Inhalten funktionieren kann. Und da war eben ich Eisner. Für mich jetzt zumindest für uns einfach ein tolles Beispiel und schön, dass ihr da wart. Danke.
Danke auch.
Danke auch.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.